Georg Scharek, die von Ihnen geleitete Berliner Bühne wird jetzt 15 Jahre alt. Der Name erinnert noch an die Anfänge. Was ist das und was sollte das sein damals, ein Theaterdiscounter?
Wir wollten ein bisschen auch die Theaterszene von Berlin revolutionieren, indem wir auch auf gewisse Marktgesetze hingewiesen haben. Auch so ein bisschen den Unterschied zwischen Hochkultur und freier Szene, freier, nachwachsender Theaterkultur. Und neuen Formen auch von Theater. Wie kann man spielen? Braucht es da das tolle große Bühnenhaus oder braucht es einfach nur gute Autoren, gute Schauspieler, Nachwuchsleute? Natürlich mit einem Augenzwinkern haben wir uns damals so genannt.
Man denkt ja an Discounter, an Supermarkt, an Schleuderpreise und Sie haben tatsächlich Vorstellungen auch zu Schleuderpreisen gemacht damals.
Wir sind ein bisschen darauf rumgeritten, bis die Leute es nicht mehr hören konnten, dass wir dann so Tickets zu 9,99 und so ein Kram gemacht haben. Alles muss raus, Schlagzeilen produziert und die entsprechende Grafik dazu. Wir haben es dann gemerkt, irgendwann ist gut damit. Und es war ja vor allem auch der Wunsch und der Gedanke dahinter, man muss es schon in etwas Sinnvolles übertragen. Wir wollten aber halt auch Produktionsbedingungen im freien Theater thematisieren, so wie wir das heute noch wollen und immer noch überlegen, auch mit unseren Stücken, mit unserer Produktionsform, wie könnte sich die Theaterwelt insgesamt, vor allem in Deutschland, in Zukunft entwickeln und wohin könnte sie sich auch verbessern.
Vom schnellen Eingreifkonzept des Discounters, verbunden mit den genannten Schleuderpreisen, haben Sie sich dann im Laufe der Jahre verabschiedet, aber Sie setzen weiterhin auf zeitgenössische Dramatik und auf Schauspieltheater. Was heißt das?
Wir machen schon eher Sprechtheater, wobei mir das Wort auch nicht gefällt. Also ich würde sagen, Neuentwicklungen auf dem Gebiet des textbasierten Theaters oder überhaupt mit Texten. Das heißt also, wir schließen eigentlich den Tanz aus, wir machen kaum Musiktheater. Performance ist natürlich immer mit dabei, weil viele der heutigen Spielformen sowieso ins Performative tendieren. Der Ausgangspunkt sind schon Texte bei uns, wobei der Ausgangspunkt sind nicht unbedingt Autoren. Also wir sind jetzt nicht ein Haus der neuen Dramatik, wir sind jetzt nicht eine Förderinstitution für junge, vielleicht noch unbekannte oder noch nicht so bekannte Autoren. Das sind wir manchmal auch, aber uns geht es auch um neue Formen von Textgenese. Also zum Beispiel haben wir ein zweijähriges Projekt laufen mit 4 Stationen, wo es um extremistische Texte manchmal auch im Internet geht, die also natürlich von Schauspielern gefiltert und kommentiert auf die Bühne kommen.
Das machen Sie mit der Gruppe Internil von Arne Vogelgesang.
Richtig, ja.
Hochkomplex, sehr neu, auch sehr sperrig.
Sehr sperrig, aber es sind halt so neue Arten, was denn eigentlich Texte sind, also wie Texte entstehen, in welchen Quantitäten auch oder in welchen absurden Formen. Das ist ein bisschen jenseits dann eines Autorentheaters, wobei natürlich die gestaltende Kraft eines Autors, eines Dramaturgen, eines Regisseurs, die wollen wir natürlich nicht missen. Das ist wichtig.
Sie gelten als Ankerinstitution der freien Szene, wie das im Fachjargon immer so schön heißt, hinter dem Hau und den Sophiensälen, also sind da vielleicht der Drittplatzierte der Theaterdiscounter. Welche Programmlinien und Formate haben sich denn bei Ihnen im Laufe der Jahre durchgesetzt, also über das hinaus, was Sie vorhin schon genannt haben? Sie haben zum Beispiel sowas entwickelt wie die Mustermesse und den Spielplan Deutschland.
Das waren 2 Formate oder Festivals, dazu muss man noch als drittes unbedingt das Monologfestival nennen, von Heike Pilchen und Michael Müller, also meinen Leitungskollegen, entwickelt, wo also mit Extraförderung halt ganz viele Stückaufträge vergeben wurden an bekannte Truppen, bekannte Akteure der freien Szene, auch überregional, und wo dann in einem konzentrierten Festival zu einem Thema Monologe und Monologinszenierungen entstanden sind. Spielplan Deutschland war so eine Sicht auf das Stadttheater, auf den Stadttheater-Spielplan des ganzen Landes, der ganzen Bundesrepublik, wo wir behauptet haben, die ganzen Theaterabende, die an genau diesem Abend überall in den Städten, in den Stadttheatern, auf den Bühnen stattfinden, in Kurzausschnitten, also von unseren Schauspielern in Berlin gelesen oder gespielt oder gesungen, wiedergegeben. Mustermesse, genau, war auch so ein Format. Also das heißt, es gab immer mal wieder so Festivals, Programmblöcke, weil es gerade auch für ein freies Haus ist, schwierig zu programmieren. Ohne Ensemble hat man die Schwierigkeit, dass man halt entweder sehr viel kooperiert, dann immer Gastspiele einlädt. Also auch jetzt ist es so, dass wir meistens jede Woche ein neues Stück zeigen, zumindest für Berlin neues Stück. Und da sind diese Eigenproduktionen. Also wir haben auch Leute, die selber inszenieren in Berlin, die immer wieder was bei uns machen. Aber auch diese Eigenproduktionen im Sinne von Programmblöcken, Festivals, auch wenn man da im Rahmen von Festivals auch wieder einlädt, aber trotzdem ist das für eine freie Spielstätte ganz wichtig, weil sonst ist man in so einem komischen Durchwinkmodus von Produktionen, die von außerhalb kommen.
Mit dem Monologfestival, was Sie eben schon genannt haben, haben Sie ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal sich gesichert. Das findet alle 2 Jahre an Ihrem Haus statt, ausschließlich an Ihrem Haus. Dann gehen Produktionen durchaus auf Tournee. Im Rahmen davon habe ich Milo Rauber Ihnen gesehen mit seinem Breivik-Monolog. Dialog über den norwegischen Massenmörder. Das hat dann richtig für Furore gesorgt. In der Regel schlägt aber ihre sehr kontinuierliche und behutsame Programmarbeit nicht so hohe Wellen.
Wir spielen jede Woche, wir spielen das ganze Jahr bis auf die Sommerpause. Und die Schwierigkeit für so ein freies Haus ist, dass man natürlich für das große, breite Publikum genauso, wie soll ich sagen, interessant ist oder dass man zu uns genauso gerne hingeht oder dass auch unser Programm genauso neugierig macht wie die Spielpläne der anderen Theater, der Opernhäuser und was weiß ich. Eine Spielstätte lebt halt davon, dass nicht nur immer die jeweiligen Anhänger und Fans einer Produktion kommen, sondern dass sich ein Stammpublikum herausbildet, dass man uns als Spielstätte vertraut mit unserer Gesamtplanung und dass wir einfach eine Alternative, eine wirklich gute Alternative darstellen zu manchmal halt hochkulturell oder teuer produzierter oder prominent besetzter Kunst, dass wir mit unseren Mitteln halt für genauso gute Qualität auf der Bühne sorgen wie die großen Theater.
Sie haben 140 Vorstellungen im Jahr, circa 40 Inszenierungen. Davon haben Sie auch schon gesagt, viele Eigenproduktionen. Sie haben zu kämpfen natürlich mit der Schwellenangst, die ein breiteres, breit gefächerteres Publikum hat vor Produktionen und Institutionen der freien Szene. Sie haben 150 Plätze maximal, die in einem variabel gestaltbaren Raum auch sehr unterschiedlich, also es gibt sehr andere Platzsituationen, auch wenn man dreimal in die Woche kommt, sieht man unter Umständen den Raum dreimal anders. Also wen erreichen Sie damit, wer kommt zu Ihnen?
Also da kommen ja kreative Leute aus allen möglichen Branchen und wollen in Berlin vielleicht was gründen oder bilden neue Communities auf allen möglichen Kunstfeldern. Das ist natürlich unsere Chance, dass wir mit komplexeren Versuchsanordnungen, mit etwas manchmal auch sperrigeren Texten und Stücken, die aber natürlich eine Realität, eine Gegenwart abbilden wollen, Leute erreichen, die man vielleicht in anderen Städten nicht so häufig hätte als Publikum. Und trotzdem gibt es beim, ich sage jetzt mal, normalen Theaterpublikum eine gewisse Schwellenangst vor Häusern der freien Szene. Da muss man halt auch dranbleiben. Man muss manchmal auch einfach bekannte Titel mal zeigen. Jetzt haben wir gerade letzte Woche den Bahnwärter Thiel von Gerhard Hauptmann gehabt in einer neuen Sichtweise. Und das hilft dann manchmal sehr, dass dann wieder Zuschauer kommen, die eigentlich noch nie bei uns waren, aber dann doch mal neugierig sind, wie machen die jetzt den Bahnwärter Thiel eigentlich?
Ich wollte auch auf den Bahnwärter Thiel genau zu sprechen kommen, weil das ja ein wichtiger Strang auch bei Ihnen ist, dass Sie sehr wohl auch klassische Stoffe aufgreifen, der Theaterliteratur, die dann aber neu bearbeiten. Sie selbst haben mal, das ist mir unvergesslich, Geschichten aus dem Wienerwald inszeniert. Sie sind ein inszenierender, hin und wieder inszenierender Theaterleiter. Sie sind von Hause aus Schauspieler. Also es gibt durchaus auch mal immer wieder diese Klassiker im neuen Gewand bei Ihnen zu sehen.
Genau, beim Wienerwald haben wir halt quasi das Publikum mit ins Bierzelt gesetzt, damit sie sozusagen die Brutalität, die dort zwischen den Menschen abläuft in diesem Stück aus den 30er Jahren, dass sie das im Grunde fast als Opfer mitbekommen, also mittendrin sitzen im Geschehen. Das heißt, wir haben in unserem flexiblen Raum so die Möglichkeit, andere Zuschauersituationen zu schaffen und trotzdem gehen wir natürlich behutsam mit unseren Zuschauern um, damit sie nicht irgendwie Schaden leiden.
Es überwiegen aber die freien Gruppen und Kollektive, die bei Ihnen regelmäßig auftreten. Förderung ist auch Teil Ihres Konzepts. Wen haben Sie mit aufgebaut und warum? Also es gibt zum Beispiel Vanessa Stern, jetzt in den Sophiensälen zu sehen, Gintersdorfer Klaassen, kommen immer mal wieder, sind international inzwischen in Ankerinstitutionen der freien Szene gut vernetzt, Eva Löbau und so weiter und so weiter.
Also wir behaupten bei keinem dieser Künstler, dass wir sie aufgebaut haben, weil sie waren auch schon vorher tätig. Es entsteht einfach ein riesiges Netzwerk über 15 Jahre von Künstlern, die mal was bei uns gemacht haben, dann sind sie weitergegangen, dann sind sie sogar wieder zurückgekommen und haben wieder bei uns produziert. Wir haben natürlich auch darunter zu leiden, dass manche Sachen abwandern, dann fängt es bei uns an und dann spielt es plötzlich im nächsten Jahr in einem größeren Haus, aber dann klopfen wir uns trotzdem auf die Schultern und sagen, toll, wir haben was Tolles entdeckt, es ist weitergezogen, wir sind dann also auch nicht böse.
Sie arbeiten als schlankes Team, wie das Neudeutsch gerne genannt wird, aber eben nach wie vor unter prekären Bedingungen, eigentlich die 15 Jahre lang. Wir müssen über den Ort sprechen. Seit 2009 sitzen Sie nämlich mit dem Theaterdiscounter im ehemaligen Postfernmeldeamt in der Klosterstraße. Das ist Stadtentwicklungsgebiet Molkenmarkt. Es ist eigentlich bisher keine idealtypische Lokalität für eine Bühne. Da ist nachts relativ wenig los. Aber Sie haben eben den Vorteil dieses offenen Raumkonzepts. Aber jetzt ist eben der Ort im Umbruch. Sie haben immer wieder auch mit Mieterhöhungen zu kämpfen. Sie haben eine unsichere Mietvertragssituation.
Das ist richtig. Wir wissen langfristig nicht, was mit dieser Immobilie, in dem nicht nur wir, sondern sogar andere Theatertruppen, andere Initiativen und Kreative und Architekten tätig sind. Wir wissen nicht, was damit langfristig passiert. Da braucht es eine Anstrengung, dass solche Orte gerade auch im Zentrum von Berlin erhalten bleiben können oder dass Ersatzstandorte geschaffen werden, aber besser erhalten eigentlich. Und auch wenn das jetzt auch bei uns steigt wie verrückt, also weil man so eine Mieten sonst nicht mehr erreichen kann durch Neubau. Und gerade das Planungsgebiet Molkenmarkt, da ist eigentlich festgeschrieben, dass die Kulturnutzung als solche geschützt werden muss. Das ist natürlich die riesen Spekulationswalze da. Wenn man unseren Standort schützt, dann ist es ein Multiplikator für ganz, ganz viele Truppen, für ein Haus, was für Publikum das ganze Jahr zur Verfügung und offen steht, wo Experimente stattfinden, wo Nachwuchs sich ausprobieren kann.
Schützen kann ja auch kaufen bedeuten. Der Senat befindet sich ja gerade in Kauflaune, was die Sicherung von Häusern auch für die freie Szene betrifft. Das Radialsystem wurde gerade übernommen, gekauft. Wie sieht's denn da bei Ihnen aus?
Soweit ich weiß, müssen halt auch einfach mehrere Senatsverwaltungen zusammenarbeiten, damit da was von der Politik aus bewegt werden kann. Wenn es dann zu einer Versteigerung am freien Markt kommt mit Fantasie- und Astronomiepreisen, kann das Geld der Steuerzahler dafür nicht mehr verwendet werden. Es ist richtig, dass wieder zum Glück angekauft, zurückgekauft werden kann, was vor Jahren viel zu günstig veräußert wurde. Das hat mit dieser ganzen Stadtentwicklung von Berlin zu tun. Nur ob es uns betreffen kann, ob wir da eine Chance haben für unser Theater, das weiß ich nicht.
Jetzt wird aber erstmal groß gefeiert am Theater-Discounter in der Klosterstraße, am U-Bahnhof Klosterstraße unweit des Alexanderplatzes. Nämlich jetzt am Freitag feiern sie ein großes Fest zum 15. Geburtstag bei freiem Eintritt ab 20 Uhr. Wer kommt und gratuliert?
Unsere ganzen Netzwerkpartner, Politik, Verwaltung, weil wir gerade auch auf unsere Immobiliensituation hinweisen wollen. Der Kultursenator hält die Eröffnungsrede. Wir haben Künstler aus 15 Jahren eingeladen. Die bringen was mit, und zwar aus ihren aktuellen Arbeiten, die sie sonst wo machen. Also wir haben 15 Programmpunkte ungefähr von Künstlern, die in den letzten 15 Jahren bei uns gearbeitet haben und die Lust hatten, da mal ein kleines Präsent in Form eines Liedes, einer Szene vorbeizubringen. Und da freuen wir uns sehr darauf, auch auf die Unterstützung und auf hoffentlich zahlreichen Besuch.